Füße des Herrn gewaschen wurden, dachten an nichts anderes als sein Versprechen, obwohl sein spiritueller Meister ihm dies verboten hatte. Der König opferte seinen eigenen Körper, damit der Herr einen dritten Schritt tun konnte. Für eine solche Persönlichkeit war selbst das durch eigene Stärke eroberte Königreich des Himmels wertlos. Erläuterung. Weil Bali Maharaj die transzendentale Gunst des Herrn im Austausch für sein großes materielles Opfer empfing, erlangte er einen Platz auf Vaikuntha Loka mit gleichen oder größeren Möglichkeiten für ewigen Genuss. Er war daher keineswegs ein Verlierer, als er das Königreich des Himmels opferte, das er dank seiner materiellen Stärke besaß. Mit anderen Worten, wenn der Herr jemanden seine schwer verdienten materiellen Güter fortnimmt und ihn mit seinem persönlichen transzendentalen Dienst begünstigt und ihm ewiges Leben, Glückseligkeit und Wissen schenkt, sollte man diese Maßnahme des Herrn als eine besondere Gunst gegenüber solch einem reinen Gottgeweihten betrachten. Materielle Güter, mögen sie auch noch so verlockend erscheinen, können keine bleibenden Besitztümer sein. Man muss solchen Besitz entweder freiwillig aufgeben oder gezwungenermaßen dann, wenn man den materiellen Körper verlässt. Ein vernünftiger Mensch weiß, dass alle materiellen Güter zeitweilig sind und dass die beste Verwendung solcher Güter darin besteht, sie in den Dienst des Herrn zu stellen, damit der Herr mit dem so Handelnden zufrieden ist und ihm einen bleibenden Platz in seinem Param-Dharma gewährt. In der Bhagavad Gita 15.5-6 beschreibt der Herr das Param-Dharma wie folgt: Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvandvaya vimukta sukha sukhadam samjaya gacchantya muda padamavyayam tat. Na tattva sayate suya na shashanko na pavaka yatkatva na nivartante tatava paramam mama. Jemand, der Dinge in der materiellen Welt sein eigen nennt, wie Häuser, Land, Kinder, Gesellschaft, Freundschaft, Schrikant und Reichtum. Er besitzt diese Dinge nur vorübergehend. Man kann all diese illusorischen, von Maya geschaffenen Dinge nicht für immer besitzen. Und darüber hinaus wird jemand, der solche Dinge als seinen Besitz ansieht, hinsichtlich der Erkenntnis seines Selbst getäuscht. Deshalb sollte man wenig oder nichts besitzen, damit man von künstlichem Geltungstrieb frei sein kann. Wir werden in der materiellen Welt durch die Gemeinschaft mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur verunreinigt. Je mehr man daher im Austausch für seine zeitweiligen Besitztümer und durch hingebungsvollen Dienst für den Herrn in spiritueller Hinsicht fortschreitet, desto mehr wird man von der Anhaftung materieller Illusionen befreit. Um diese Stufe des Lebens zu erreichen, muss man von der spirituellen Existenz und ihrer beständigen Natur fest überzeugt sein. Um die Beständigkeit der spirituellen Existenz genau zu kennen, muss man sich freiwillig darin üben, wenig oder nur so viel zu besitzen, wie unbedingt nötig ist, um das Leben im materiellen Dasein ohne Schwierigkeiten zu erhalten. Man sollte keine künstlichen Besitzbedürfnisse schaffen. Das wird uns helfen, mit einem Mindestmaß an Dingen zufrieden zu sein. Künstliche Lebensbedürfnisse sind auf Tätigkeiten der Sinne zurückzuführen. Der moderne Fortschritt der Zivilisation beruht auf solchen Tätigkeiten der Sinne. Mit anderen Worten, es ist eine Zivilisation der Sinnbefriedigung. eine vollkommene Zivilisation ist eine Zivilisation des Atma oder in der spirituellen Seele. Der der Zivilisationsmensch, dem es nur um die Befriedigung seiner Sinne geht, steht auf der gleichen Stufe wie die Tiere. Denn auch die Tiere gehen nicht über die Tätigkeiten der Sinne hinaus. Über den Sinn steht der Geist. Doch eine Zivilisation der gedanklichen Spekulation ist ebenfalls nicht die vollkommene Stufe des Lebens. Denn über dem Geist steht ja noch die Intelligenz. Die Bhagavad Gita gibt uns Auskunft über die Zivilisation der Intelligenz. Die vedischen Schriften geben verschiedene Anweisungen für die menschliche Zivilisation. Die Zivilisation der Sinne, die des Geistes, die der Intelligenz und die Zivilisation der spirituellen Seele. Jetzt interessant für die soziologisch Interessierten von euch. Die Bhagavad Gita befasst sich in erster Linie mit der Intelligenz des Menschen und führt uns auf den fortschreitenden Pfad der Zivilisation der spirituellen Seele. Das Srimad Bhagavatam beschreibt, die Bhagavad Gita befasst sich in erster Linie mit der Intelligenz des Menschen und führt uns auf den fortschreitenden Pfad der Zivilisation der spirituellen Seele. Das Srimad Bhagavatam beschreibt die vollendete menschliche Zivilisation, die sich mit der spirituellen Seele befasst. Sobald ein Mensch auf die Ebene der Zivilisation der Seele erhoben wird, ist er geeignet, zum Königreich Gottes befördert zu werden, das in der Bhagavad Gita in den obigen Versen beschrieben wird. Das Erste, was wir über das Königreich Gottes erfahren, also was ist die erste Information über das Königreich Gottes? Das könnte vielleicht die wildeste Spekulation sein, aber ich kann mir vorstellen, dass die brahmanisch gebildeten und auch ich da sofort mit der Antwort nicht zögern. So wie in der Schule. Voller transitaler Freude ist es. Ja, also ich brauche keine Angst, glaube ich. Ich werde jetzt nicht weiter abfragen. Die Bhagavad Gita, alles was sie gesagt hat, ist wunderbar und deswegen könnt ihr nur als Schriftgelehrte bezeichnet werden. Aber es gibt noch etwas anderes und ich finde es schön, dass wir das hier so hören. Das Erste, was wir über das Königreich Gottes erfahren. Ist die Tatsache, dass dort für Sonne, Mond und Elektrizität, die in der materiellen Welt der Dunkelheit alle unerlässlich sind, keine Notwendigkeit besteht. Es leuchtet aus sich selbst heraus. Die zweite Auskunft über das Königreich Gottes erklärt, dass jeder, der durch ein Leben in der Zivilisation der spirituellen Seele oder mit anderen Worten durch die Methode des Bhakti-Yoga in dieses Königreich gelangt, die höchste Vollkommenheit des Lebens erreicht, dann befindet man sich im beständigen Dasein der Seele mit vollkommenem Wissen über den transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn. Bali Maharaj. Also die zweite Auskunft ist, dass jeder, der dahin kommt, die höchste Vollkommenheit des Lebens erreicht. Und Bali Maharaj, mit dem ist, Bali Maharaj nahm diese Zivilisation der Seele im Austausch für seine umfangreichen materiellen Besitztümer an und wurde so geeignet, zum Königreich Gottes erhoben zu werden. Das Königreich des Himmels, das durch seine materielle Macht, das er durch seine materielle Macht erreichte, war im Vergleich zum Königreich Gottes unbedeutend. Diejenigen, denen die Annehmlichkeiten der materiellen Zivilisation, die für die Befriedigung der Sinne gemacht sind, zur Verfügung stehen, sollten versuchen, das Königreich Gottes zu erreichen, indem sie den Fußspuren Bali Maharaj folgen, der seine erworbene materielle Stärke abgab und die Methode des Bhakti-Yoga aufnahm, wie sie in der Bhagavad Gita empfohlen und weiter im Srimad Bhagavatam erklärt wird. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Sinami Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyate Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Sasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In diesem Vers werden wir ermutigt, eine ganz besondere Form von Zivilisation zu praktizieren. Und Zivilisation der Seele. Auf einem Spaziergang vor ein paar Tagen bemerkte ich einmal wieder, dass es unterschiedliche Zivilisationen in Deutschland gibt. Und ganz sogar unterschiedlicher Art, die aber parallel nebeneinander existieren. Auf dem Spaziergang gingen wir vom Weg ab und warteten staunend oder schauten staunend auf einen großen Ameisenhaufen. Wir haben hier im Wald den Radakund, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon entdeckt habt, und gleich daneben sind drei große Ameisenhaufen. Und diese Ameisenhaufen, habe ich mich informieren lassen, haben eine ganz eigene, straff organisierte Gesellschaftsstruktur in diesem Haufen. Man spricht richtig von einem Ameisenstaat. Dort gibt es auch verschiedene Positionen, die vergeben werden, entsprechend der Funktion, die wahrgenommen werden. Eine Königsameise gibt es anscheinend. Ja? Eine bestimmte Form von Zivilisation. Wenn wir nach Bergenfeld, der Kreishauptstadt dieses Gebietes in Deutschland kommen, werden wir dort auch mit zivilisierten Menschen zusammenkommen, die eine ganz bestimmte Art von Zivilisation angehören. Diese Zivilisation ist hauptsächlich auf sinnlichen Freuden aufgebaut, also das erklärte Ziel ist, diese Annehmlichkeiten des materiellen Daseins zu erlernen. Es mag vereinzelt Mitglieder dort geben, die auch nochmal sich ausschalten und aussteigen wie Bach. Eine ganz andere Form von Zivilisation. Gestern habe ich ein Telefon erhalten, ein Telefonat erhalten, sagten sie in Deutschland, wo tatsächlich dann da war, mich ein Brief von einer wieder ganz anderen, anders geformten Art von Zivilisation. Dort ist, gibt es die international bekannte Rainbow-Familie, vielleicht schon mal gehört. Das sind junge Leute, die sich als Protest zusammengefügt haben. Protest gegen die Ausrottung der indianischen Lebensräume in Amerika und sich dann zusammengefunden haben, um unter absichtlich auch weißen Menschen eine über alle Grenzen erhabene Gemeinschaft zu bilden und sich in sogenannten Rainbow Gatherings treffen. Die Menschen haben dort einen spirituellen Anspruch in dieser Rainbow-Familie, Drogen sind verpönt, jegliche Form von Elektrizität ist Maya. Man kocht dort für 14 Tage auf Feuern, hauptsächlich vegan. Wenn wir dann in Halabad zubereiten, dann sind die total versucht und können meistens brechen da auch ihre Grundsätze, weil sie nicht mehr die spirituelle Nahrung kennen. Die heißen die Urwies und schätzen die sehr. Leben ganz oder anders als so. So wir als die Devotees leben auch in einer bestimmten Art von Zivilisation. Wir haben unseren Staat mit unseren Autoritätsstrukturen, wir haben einen Projektleiter und die Partnerleiter, wir haben auch ein ziemlich genau abgesetzte spirituelle Ordnung. Wir haben Sannyasis, Brahmanas, Ersteingeweihte, noch nicht Eingeweihte. Das ist eine ziemlich genau organisierte Sache. Wenn wir uns gestern den Abend angeschaut haben, es geht dort nach gewissen gesellschaftlichen Regeln. Wir lassen die Schuhe draußen, wir begrüßen uns mit Hare Krishna. Wir nehmen bescheiden einen Platz auf dem Boden und nicht auf den Tischen oder den Sitzgelegenheiten an. Wir haben bestimmte Umgangsformen. Wenn so ein Licht vorbeikommt, nehmen wir das Gefühl gegen den Kopf, um unsere Gedankeninhalte ein bisschen zu erhellen. So gibt es ganz feststehende Gebräuche und Regeln auch in unserer Gemeinschaft. Und wir können so sagen, es ist eine andere Zivilisation. Zivilisationen werden aber erst dann völlig anders sein, wenn sich die Werte und die Ziele auch wirklich deutlich hervor wegheben. Wir würden sagen, zwischen der Rainbow Family, die zwar in Deutschland als eine Außenseiter- oder Aussteigergruppe angesehen werden, und den Leuten im Birkenfeld, ist kein großer Unterschied, weil es doch in erster Linie noch um Sinnbefriedigung geht. Srila Prabhupada hat einmal eine interessante Anweisung gegeben, die ich gezwungen war, die sich wiederholt. Und zwar haben sich dort die Protestler, die gegen den, war in der amerikanischen Zeit, als Amerika sich in den imperialistischen Krieg beschäftigte gegen die Vietnamesen. Ihr wisst vielleicht noch, Ho Chi Minh, haben wir alle geschrien damals, als wir nach Jungkorn stimmgewaltig waren, nicht, womit wir den Regierenden, also die Vietnamesen unterstützen wollten und nicht die Amerikaner. Nicht. Ho Chi Minh war ein vietnamesischer Politiker, dem unsere Sympathien galten. Also in dieser Zeit besetzten die Antikriegsdemonstratoren eine Kirche und in Washington, glaube ich, oder ich weiß nicht ganz genau mehr wo, oder was, Boston, und Satvarupa Maharaj wollte diese Protestierenden zum Krishna-Bewusstsein, man wollte für die besonders kochen und sich für die besonders einsetzen. Es war eine heikle Situation. Die Polizei wollte die aus der Kirche rausräumen, die sie ja besetzt hatten. Und
und Prabhupada sagte, nein, im Grunde genommen unterscheiden sich diese Studenten nicht sehr von der materialistischen Gesellschaft, gegen die sie protestieren. Denn beiden geht es um eins, ihre eigene Befriedigung. Das ist sehr interessant und zunächst einmal für uns alle ein Schlag in die so zwischen Solarplexus und Magengrube gewesen. Nicht? Ich weiß noch, wie mir das ging, da waren noch sensible Anhaftungen dort, die durchaus leicht in Erwägung gesetzt werden konnten. Jetzt ist es mir klar, dass diese Zivilisation auch nicht sehr verschieden ist von der Zivilisation der Ameisen. Es geht dort um einfach die Befriedigung der organischen Sinne, die sich um die Seele gruppieren und so weiter. Die Bhagavad Gita und die Srimad Bhagavatam geben eine ganz und gar klassische Unterscheidung an, nämlich die Zivilisation der Seele. Der Mensch sollte, um ein vollkommenes Dasein zu führen, selbst im materiellen Dasein, in der Zivilisation der Seele leben. Es bestehen noch offene Einladungen, dieser Zivilisation beizutreten. Erst ein Mensch, der auf dieser Stufe der Zivilisation der Seele lebt, kann damit rechnen, dass er in die spirituelle Welt erhoben wird. Was bedeutet eigentlich das, in der Zivilisation der Seele zu leben? Was steht auf dem Mitgliedausweis für jemanden, der in der Zivilisation der Seele lebt? Das ist sehr wichtig. Wir müssen uns als Devotis fragen, ob wir schon in der Zivilisation der Seele angekommen sind. Wir haben zum Beispiel Kinder, das wird immer sehr klar, die sind noch auf der Zivilisation der Sinne. Nicht für die, wenn für Wali das Essen nicht stimmt, oder wenn es langweilig wird im Tempelraum, dann kippen sie mit den Füßen gegen die Pfeiler, strampeln am Bias an und ziehen die Vorhänge runter. Dann wird es Nacht und sie nicht, Zivilisation der Sinne, da wissen wir, glaube ich, was dazu gehört. Aber was gehört zur Zivilisation der Seele? Was müsst ihr in eurem Mitgliedausweis einschreiben. Hier wird gesagt, diejenigen, die frei sind vom falschen Prestige oder falschen Stolz, die frei sind von Illusionen und die frei sind von falscher Gemeinschaft, diejenigen, die das Ewige verstehen, diejenigen, die materielle Lust hinter sich gelassen, und diejenigen, die frei sind von den Dualitäten von Glück und Leid, die so ohne Verwehrung wissen, wie sie sich der höchsten Person hingeben können, erreichen das ewige Königreich. Lasst uns nochmal für die Mitschreibenden die Bodhis diese Qualifikation auflisten. In der Zivilisation der Seele ist man frei von Stolz. Die erste Eigenschaft, Prabhupada sagt, die erste Qualifikation sollte sein, dass man nicht getäuscht ist von Stolz. Das kann man sich so richtig aufschreiben. Das sind die gesellschaftlichen Regeln. Denn genau wie gestern, als wir Siamala besuchten, da war eine unausgesprochene Regel, die Schuhe bitte draußen lassen, nicht in den Altarraum mit den Schuhen. Das war so der Knicke, der Vaishnava-Knicke. Der Knicke ist ein Verhalten, Kodex, den man in der Tanzstunde gut, endlich mal ein anständiger Mensch hier. Ich auch, Franco. Hat gestern mit dir angeschaut? Hast du das gesagt? Enttäuscht. Nein, da bin ich nicht enttäuscht. Das war auch die Zivilisation der Sinne. da lernt man so Regeln, zum Beispiel, wie man sich verbeugt, dass man nicht vom Pferd, ich war so mit Bauernlümmeln, ich lebte ja auf einer Insel, und die musste man beibringen, dass sie sich mit dem Essen das klauen vom anderen Teller, nicht, und so, dann haben wir noch gelernt, nicht in der Nase bohren vor Höhergestellten, also so ein paar unausgesprochene Verhalten, nicht rülpsen, das war dann das wurde ziemlich, darauf wurde ziemlich investiert auf diese Regel. Nicht? Vor einiger Zeit, es ist sehr relativ, vor einiger Zeit war ich in Indien und wir aßen und neben mir rülpsten plötzlich die Inder los und ich hatte so feine Gäste aus Deutschland dabei und es war richtig so volle Kraft, dass der Boden erschütterte, nicht? Und die Gäste schauten also sowas von entsetzt auf die Leute, nicht? Und die Leute, die schauten zurück, als wenn es das ganz Normalste vom Universum sei. Mit dieser Haltung drückte man aus, wie gut es einem schmeckte und wie wohl man sich in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten fühlte. Nicht? Es war ein deutliches Signal des Wohlbehagens. Nicht? Und in der Relativ in Deutschland war das also war ein Kulturschock. Und das hörte nicht auf. Die Stühle wackelten richtig vor. Nicht? Und so weiter. Und also für die Vodis in unserer westlichen Gesellschaft geht das nicht. Und geht es nicht. Wenn plötzlich jetzt jemand hier anfangen würde, diese Wohlbehagenskundgebung zu machen, wir würden sagen, nicht, also was ist die Verhaltensregel für die Zivilisation der Seele? Das ist viel, viel wichtiger. Wir können nicht die materielle Gesellschaft verlassen und sie kritisieren, weil sie so relativ ist, ohne dass wir andere Verhaltensregeln aufstellen. Wir können niemals erwarten, in die spirituelle Welt zu gehen, wenn wir uns nicht um diese Qualifikation bemühen. Also erste Qualifikation, frei von Stolz zu werden. Bob hat erläutert, was das bedeutet. Weil die bedingte Seele aufgeblasen ist und sich für den Herrn und Meister der materiellen Natur hält, ist es sehr schwierig für die Seele, sich der höchsten Persönlichkeit Gottes hinzugeben. Man sollte wissen, durch die Kultivierung zum weltlichen Wissen, dass man überhaupt gar nicht der Herr der materiellen Natur ist. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist der Herr. Wenn man frei ist von der Täuschung, die von Stolz verursacht ist, kann man anfangen mit dem Vorgang der Hingabe. So, also du musst erstmal frei sein von Stolz. Dann musst du frei werden von Illusionen. Wo tauchen Illusionen in unserem Leben auf? Zuerst einmal identifizieren wir uns falsch mit dem Körper, das ist die erste Illusion. Wir denken, alles, was mit dem Körper zu tun hat, wie unsere Frisur, unsere Ankleidung, das wäre unser Eigentum. Bei Bali Maharaj, er dachte, wir leben ja heute, das Königreich sei sein Eigentum. Meine Frau, heute haben wir eine Hochzeitszeremonie. Wenn wir denken, meine Frau ist mein Eigentum, sind wir schon mal wieder Enttäuschung. Das ist Krishnas Eigentum. Krishnas Frau. Das ist sehr wichtig. Wir müssen praktische Beispiele aus dem Leben geben. Oder mein Mann ist auch nicht mein Eigentum. Es ist Krishnas Mann. Wo tauchen noch Illusionen auf? Wir haben natürlich jetzt viel schwieriger, wir haben das Fundament aller Illusionen schon genannt, das falsche Ego. Ja. Ja. Sehr guter Punkt. zeitweilige Dinge sehen wir als so wichtig an und als permanent in unserem Leben. Wo tauchen noch Illusionen in unserem Leben auf? Alles ist, ich glaube, du hattest dich auch im Ende oder war es schon gesagt worden? Meinung und Wahrnehmung, sehr wichtig. Denn die vier Fehler der bedingten Seele, nicht? Das eine, dass wir in Illusionen leben und es kommt zum Teil durch unzulängliche Sinnwahrnehmung hervor. Und dann können wir uns sehr steigern in diese Meinung. Nicht? Die Kommunisten kriegen dann die Kapitalisten und die so und so war dies, die so und so war dies. Sehr wichtiger Punkt in der Fortgabe Schwein. In den Gebeten Dakshat sagte, dass Krishna in das Herzen dieser Philosophen eingeht und ihre jeweilige Überzeugung stärkt, sodass sie miteinander streiten, was richtig und was falsch ist. Bestimmt merkt man das manchmal, wenn man eine Meinungsverschiedenheit mit jemand anderem hat. Das ist so hart wie Granit, die andere Meinung. Kommt man nicht durch. Muss bei der Kindererziehung zum Teil ein großes Thema sein. Wenn das Kind plötzlich die Tischdecke mit allen Sachen, die drauf ist, auf den Boden reißen will, weil sie denkt, es gehört zu einem erfolgreichen Leben dazu. Ich weiß nicht, was die Meinung da gerade ist. Und man versucht, nein, das muss ich jetzt mal anders sehen. Nicht? Das ist jetzt nicht so wichtig. Da kann man ganz schön. Das Kind meint, man muss ins Kino jetzt gehen, aber nein, das ist doch jetzt nicht von der Zivilisation der Seele aus her wichtig, und so weiter. Damals war du hattest noch eine Illusion, also die, sagen wir mal, du wusstest noch von einer Illusion, ja. Wir nehmen die Wahl. Krishna gar nicht wahr, weil wir denken, es ist alles getrennt von Krishna. Und verhalten uns dann auch dementsprechend als die herrlichen Herren und Meister der materiellen Energie. Es gibt, glaube ich, viele Illusionen. Hat man hier mal eine, die hier loswerden möchte? Also, im Sinne von. Ja, loswerden schon, oder? So, also. Man kann frei werden von Illusionen ganz einfach, indem man sich an Krishna erinnert. Das ist die das Rezept. Sich an Krishna erinnern in jeder Situation und zu versuchen zu verstehen, wie sich auf Krishna bezieht. Dann, man sollte als nächstes frei sein von falscher Gemeinschaft. Diese sogenannten Freundschaften, diese sogenannten materiellen Beziehungen sind sehr, sehr können hinderlich sein. Ich hatte vor einer Woche mit einer Vaishnavi gesprochen, die die Eltern besucht hat. Nicht? Und ach, Nasna Draga Cheka, meine liebe Tochter, die er denn so als Tochter behandelt hat. Nicht? Nach zwei Tagen ist einem zugute, als hätte man 20 Jahre materiellen Dasein verbracht. Es fällt einem die Voti total auf, wenn man wieder so angesprochen wird in dieser falschen Gemeinschaft von weltlicher Familiarität. Ich spreche nicht von einer Devoti-Familie oder von einer Familie, wo man mit großer Aufgeschlossenheit ins deutsche Leben zuführt. Es kann sehr, sehr schädlich sein. Zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg komme, kommen manchmal Leute zu mir, die sagen, hey Alter! Und man redet so in Hamburg miteinander. Wir hören jetzt das auch noch nicht. Obwohl man jung sein mag, nicht? Hey Alter! Und dann wird man noch so gesehen wie früher als ein etwas außergewöhnlicher junger Mann, der also jetzt im nächsten Augenblick irgendwas Exzentrisches tun wird. endlich, Alter. Nein, nicht so. Wieder ganz anders. Es ist eine ganz andere Ebene. Ich bin aus einer bestimmten Zivilisation in eine andere reingegangen. Die Zivilisation der Seele. Klingt interessant. Und wenn man es ihnen erzählt, sagen sie, ja, ja. Ach, so weit sind wir noch nicht. Hab Verständnis mit deinen alten Freunden. Und so weiter. So. Der ist frei von falscher Gemeinschaft. Sehr wichtig. Das heißt, dass wir uns nicht so ansprechen und nicht so handeln, als wären wir der Körper. Dann, wir müssen das Ewige verstehen. Das fand ich sehr nice in einem Beitrag, von den Beiträgen, die wir gesammelt haben. Wir müssen verstehen, was hat wirklich ewigen Wert. Jeden Tag solltest du etwas auf dein Ewigkeitskonto drauf tun. Chanten zum Beispiel, gutes Chanten hat einen ewigen Wert. Du solltest in deinem vergänglichen Dasein, wo so viele vergängliche Sachen geschehen, immer sehen, wo kann ich was rausziehen von Energie und von Kraft und auf das Ewigkeitskonto tun. Richtiger Dienst zu Verstand kommt sofort aufs Ewigkeitskonto, wenn man dabei an Krishna denkt. Was tust du heute für Krishna, Josef? So muss man denken. Ich weiß, dass du eine große Palette hast von Dingen, die du tust. Nicht? Tu bewusst so, also ich jetzt hier unter diesem bewusst sollte jeder Devotee und jede Devotee so denken, was tue ich heute für Krishna? Was tue ich auf mein Ewigkeitskonto? Jeder, der geboren ist in der materiellen Welt, tut so viele Dinge, die nicht aufs Ewigkeitskonto gehen. Wir essen. Dann rasten wir. Dann gehen wir ins private Badezimmer. Dann heiraten wir. Dann lassen wir uns scheiden. Dann sterben wir. Dann werden wir geboren. So viel Zeitverschwendung. Wenn es nicht arrangiert, dann lernen wir was. Oh, wie viel wir lernen. Dann fahren wir mit unserem Körper von hier nach da. Wie viel wir fahren. Dann spekulieren wir über unser Leben. Wie viel wir spekulieren. So viel vergeudete Zeit. Dann machen wir uns Sorgen. Das ist besonders für unsere Mathe, die ja sehr gedankenvoll sein können in dieser Beziehung. Aber auch die Seelen im männlichen Körper kennen das auch. Dann haben wir Streit. Das gibt so viel Zeitverschwendung. Dann gehen wir aufs Klo. Dann schneiden wir uns die Nägel. Und dann die Haare. Wo sind unsere ewigen Tätigkeiten am Tag? Dann sammeln wir Geld, damit wir die Miete bezahlen können. Ich könnte sie gerne, ich könnte noch mehr, aber ich sage nichts mehr. Wo sind die ewigen Tätigkeiten, die echt virtuellen Tätigkeiten? Dann chanten wir, aber unser Geist ist mal wieder im Paradies der mentalen Abgelenktheit. Das richtige Chanten erreicht das Krishna-Gro. Wir müssen denken an unserem Leben. Wir sind für kurze Zeit nur hier. Wir sind umgeben von einem Fluss der Zeitweiligkeit. Wo ist die ewige Tätigkeit? Also die, die das Ewige versteht. Die Materialisten wissen gar nicht, was man Ewiges tun kann im materiellen Dasein. Wir wissen das. Wir chanten, wir tun Service, wir essen Prasadam. Aber nicht so viel, dass wir dann eine nächste Qualifikation, wenn ihr noch mit Schrauben beschreiben könnt, diejenigen, die mit materieller Lust fertig sind. Also, dies ist die nächste Qualifikation. Dann sind wir ein Mensch auf der spirituellen in der Zivilisation der Seele ist frei von der in Dualität von Glück und Leid. Glück und Leid mögen kommen, aber der Devote denkt, oh, wenn ich leide, gut, mein schlechtes Karma wird erschöpft. Oh, ich habe jetzt einen Mietnagel. Ich leide. Mein schlechtes Karma wird abwehren. Oh, ich habe was verloren. Ich habe meine Mütze verloren. Mein schlechtes Karma wird abwehren. Oh, ich habe Unterleibsbeschwerden. Ja, mein schlechtes Karma wird abwehren. Und wenn man glücklich ist, ja, jetzt geht das gute Karma weg. Ja, also wird aufgebraucht, nicht? Das gute Karma wird aufgebraucht. Fühlt sich besser an, als wenn das schlechte Karma abgebraucht wird. Nicht? Aber es sind beides Fesseln. Eins ist eine eiserne Rostkette an die materielle Welt und die andere eine schön polierte goldene Kette. Auf der Zivilisation, in der Zivilisation der Seele versteht man das. Und dann, die nächste Eigenschaft ist, dass man sich nicht verwehren lässt. Haltet den Kurs. Und die letzte ist, man weiß, wie man sich Krishna hingeben kann. Und so das ewige Königreich Gottes erlangen kann. Das ist, sind die Menschen, die auf der Zivilisation der Seele sind. Doch wunderbar. Wenn ihr diese Dinge nachlesen möchtet, im 15. Kapitel Text 5 steht drin, dass dies die Qualifikation sind für einen Menschen, der in der Zivilisation der Seele ist und zurück in die spirituelle Welt geht. Erst wenn wir diese Eigenschaften kultiviert haben, dann sind wir aus dem Ameisenstaat und dem Birkenfellstaat wirklich raus. Nämlich dem Staat der Sinne. Totalen Turbo machen. Hier beginnt die Zivilisation der Seele. Bitte nicht vergessen, Ihren Passport, Ihren gültigen Passport mitzubringen. Dann haben wir ein spirituelles Projekt. Ein unglaublicher Punkt zum Überlegen. Warum Zivilisation der Seele? Ja, weil wir nicht der Körper sind. Es ist wichtig, es betrifft uns. Hat Bezug auf unser Leben. Nicht ein Mensch aus der Zivilisation der Seele sollte sich unbedingt vorbereiten, sein spirituelles Leben ernst zu nehmen. Er sollte arbeiten dafür und diese Eigenschaften zu entwickeln. In der materiellen Welt müssen wir auch arbeiten. Das Wort hierfür, Herr Prabhupada sagt, es gibt in Sanskrit 5 Vargas. Pa, Ba, Bha und Ma. Pa, also P-A, bedeutet harte Arbeit. Parishrama. Und Pa, das weichen P, bedeutet Schaum. Weil man so hart arbeitet, kriegt man schließlich Schaum auf den Mund. Habt ihr schon mal gesehen, die Pferde, wenn die so bergauf gehen, kriegen sie Farbe. Materielles Leben bedeutet Arbeit, also erstmal Parishrama, harte Arbeit und dann eine gesteigerte, harte Arbeit, dass Schaum auftritt. Pa bedeutet ein dritter Zustand im materiellen Dasein, Bhyastata, Frustration, kennt ihr das? Man strengt sich so an, irgendwas zu machen. Und trotzdem ist man frustriert. gibt manchmal auch im, wenn man unter dem Torbogen längs geht, sieht man manchmal Menschen auch auf, in diesem Zivilisationsprojekt der Seele, die einfach frustriert sind. Und man muss irgendwie noch materielles Dasein noch reingekommen sein. Und dann gibt es Ba. Also wir haben jetzt Ba mit BA, Frustration, und dann Ba mit BHA. Das bedeutet Furcht und Angst. Was wird aus meiner Zukunft werden? Weltuntergangsprognosen zerfressen meine Zuversicht wie Würmer. Nicht? Und letztendlich die ganze Belohnung ist Ma. Ma bedeutet Tod. Das ist, was man im materiellen Dasein hat. Harte Arbeit, noch härtere Arbeit, Frustration, sagt man im südlichen Teil Deutschlands, Frustration ist so schön. Furcht und Angst und schließlich Tod. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, was die Leute in der Zivilisation des Körpers oder der Sinne haben. Prabhupada sagt, das Gegenteil von Pavaga ist Apavaga oder Befreiung. Befreiung bedeutet, gegen die harte Arbeit, gegen die Frustration, gegen die Furcht und gegen den Tod anzugehen. Das kann niemand in der materiellen Welt beseitigen. Selbst der Löwe muss hart arbeiten, um sein Beutetier zu fangen. Aber wir sind nicht für diese seelenzermürbende Arbeit geschaffen, die nötig ist in der materiellen Welt. Soul grinding labor, nicht? Seelenzermürbende Arbeit. Sehr schön. Wir sind dafür nicht geschaffen. Geht es euch nicht auch manchmal so, man will nicht arbeiten? Nicht? Da lächelt mich Carlos begeistert an. Nicht? Man will irgendwie nicht arbeiten. Einfach genug getan. Kennt ihr das? Einfach nur da sitzen, dann kommt die Sonne raus. Wir sind nicht für diese seelenzermürbende Arbeit geschaffen. Die höchste Persönlichkeit Gottes wird als Natasya Karyam Karanam Chavityate beschrieben. Er hat nichts zu tun. Als Lebewesen sind wir, sagt Prabhupada, von Natur aus ein Teil und Teilchen von Gott und wollen das Leben genießen ohne Arbeit. Ha, da stehe ich auch zu. Jawohl. Das ist die Tendency, die Tendenz des Lebewesens. Genau wie Krishna. Krishna genießt mit den Gopis und mit Radharani, aber er arbeitet nicht. Er braucht nicht morgens zur Arbeit zu gehen. Wir hören nicht vom Bhagavatam oder irgendeiner vedischen Literatur, dass Krishna eine große Fabrik hat und er um 10 Uhr morgens im Büro erscheinen muss und dann Geld nach Hause bringen muss, um mit Radharani zu genießen. Nein, wir wollen nicht diesen Schurkengott, so ein Schurkengott. Wir wollen Gott, der nicht zur Arbeit gehen muss. Das ist Gott. That is nothing to, er braucht nichts zu tun. So. Steve, klingt das emphatisch? So, trotzdem, solange wir noch in dieser materiellen Welt sind, müssen wir uns bemühen. Bemühen, um etwas für Krishna zu tun. Wir werden nicht der Arbeit entkommen. Wir müssen etwas tun, um allein am Leben zu bleiben. Müssen wir uns bewegen, aktiv sein und so weiter. Wir sollten uns jedoch bemühen auf eine Art und Weise, die zur Zivilisation der Seele gehört. Einer, der in der Zivilisation der Seele beschäftigt ist, braucht nicht in der Zivilisation der Sinne zu arbeiten. Jemand, der sich ernsthaft bemüht, Krishna zufriedenzustellen, dem wird Krishna, der kommt in ein anderes Versorgungssystem, der lebt in der Zivilisation der Seele, dem Staat der Seele, wo Krishna der Erhalter seiner Devotees ist. Aber wir müssen uns bemühen. Bemühen werden wir uns, entweder in der Zivilisation der Seele, wo wir kämpfen um unsere Lebenserhaltungsnotwendigkeiten, oder wir müssen uns bemühen in der Zivilisation der Seele und werden dann erhalten. Einmal sagten Grihastas zu einem meiner Gottbrüder, ja, ich habe in der Zivilisation der Seele gearbeitet und habe keine Belohnung gekriegt. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Wo ist das Versorgungssystem von Gott? Bei mir. Und mein Gottbruder sagte dann, du hast dich nicht richtig angestrengt in der Zivilisation der Seele. Hatte das Beispiel gegeben von Srivas Pandit. Srivas Pandit sagte, einmal sagte Lord Chaitanya zu ihm, Srivas Pandit, du hast so eine große Familie, das stimmt, du hast viele Kinder, Haustiere waren da, dann Bedienstete und so weiter. Und Srivas Pandit sagte dann, und Lord Chaitanya sagte, wer erhält das alles? Da sagte Srivas Pandit, du erhältst es, mein Herr. Oh, oh, sagte Lord Chaitanya. Was, wenn ich es nicht erhalte? Was, wenn man nichts zu essen kommt an einem Tag? Dann fasten wir und warten auf den nächsten Tag, sagte Srivas Pandit. Und was, wenn nach dem zweiten Tag nichts zu essen kommt? Dann fasten wir weiter. Und was, wenn am dritten Tag nichts kommt? Dann gehe ich mit der ganzen Familie zum Ganges und stürze mich ins Wasser rein. Fertig. Mit anderen Worten, er sagte, ich bleibe in der Zivilisation der Seele. Stürze ich mich ins Ganges. Und er sagte, ich bleibe dabei, ich stehe dazu. Krishna, es mag sein, dass wenn wir Grihastas sind, dann haben wir andere Pflichten zu erfüllen, als wenn wir Brahmacharis und Sannyasis sind. Das ist durchaus zu berücksichtigen. Nicht? Der Grihasta hat andere Pflichten, aber auch er sollte wissen, Krishna versorgt, wenn er in der Zivilisation der Seele lebt. Das ist so ein Geheimnis, so eine große Sache. Mir ist das wirklich aufgefallen, als ich vom Ameisenhaufen stand. Also ich fange immer an zu philosophieren in solchen Situationen. Die Ameisen werden auch versorgt. Die haben ihre Zivilisation der Sinne, ganz anders als wir sie etabliert haben, aber der gleiche Herr versorgt sie auch. Sollte nicht auch für einen Devoti, der in der Zivilisation der Seele lebt, spirituelle Zivilisation, nicht ein transzendentales Versorgungssystem da sein. Natürlich. Gut, damit möchte ich enden. Lest euch bitte diesen Text nochmal durch, der ist so nektarhaft. Nirmama Mora Jita Sangha Dosha Adhyatma Nitya Vinivritta Kama. Lest euch das durch und versucht mal so zu leben, diese unglaublichen Nektar. Was das für ein Vers war? 15.5. 15.5 aus der Bhagavad Gita. Dieser Vers ist 2.7.18. Dieser Vers, den wir heute gelesen haben. So, hiermit bin ich an das Ende gekommen. Das Ende auch fast von dem Aufenthalt. Ich werde heute noch, Shukla Bar hat mich glücklicherweise eingeladen zur Hochzeitszeremonie. Ich werde da nicht so heavy predigen, keine Angst. Ich weiß, meine Verwandten und Bekannten kommen. Die ganze Nonnenfamilie kommt. Ist es so? Fast. Eigentlich. Und dann werden wir dort den Nektar kippen. Man fängt ja um 14 Uhr. Ist schon abends. Naja. heute sollten wir die Familie von Shukla-Bahat willkommen heißen in unserer Gemeinschaft. Und zum Teil sind alle dem Krishna-Bewusstsein gegenüber sehr aufgeschlossen. Und sind auch die Bodhis darunter. Wichtig, dass wir den Leuten alles Gute wünschen. So, hier werden wir jetzt enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Zivilisation? Ich finde das ein toller Ausdruck. Wir alle. Ja, Zivilisation der Intellekt. Ja, dort wird Jnana oder intellektuelles Denken bestätigt. Bhagavad Gita beschäftigt sich auch viel mit Jnana. Wissen, zum Beispiel vom 13. bis zum 18. Kapitel ist ganz die Dana-Sektion der Gita. Kommt auch vor. Das ist Bhakti. Besonders kannst du darüber Informationen ansammeln im 7. bis 12. Das Srimad Bhagavatam wird hier hervorgehoben, beschreibt noch mehr die Zivilisation der Seele, weil dort sehr viel Information über Krishna ist, über den 10. Kanto, über das Königreich Gottes. Und immer wieder wird diese transzendente Wirklichkeit sehr herausgestellt. Das Bhagavatam beschäftigt sich nicht so sehr mit dem Analysieren, wie die Gita das macht. Deswegen ist die Gita mehr die Intelligenz für die Zivilisation der Intelligenz und das Bhagavatam für die Intelligenz der Seele. Die Zivilisation der Seele. Sind noch andere Fragen zu diesem Thema? Bitte. Der Geist ist ein Repositorium, also das ist ein Behältnis von Gefühlen und Emotionen. Sind sehr wichtig, diese Gefühle und Emotionen. Für einen Devotee ist es sehr wichtig, damit richtig umzugehen. Diese Emotionen können gefärbt werden von den drei Erscheinungsweisen, dann sind Symptome da wie Anhaftung, Depressionen und auch Wünsche in eine bestimmte Richtung. Und es ist gut, wenn wir diesen emotionalen Bereich ein bisschen läutern können. Und wir als Bhaktas gehen sehr gut um mit Emotionen. Also gehen sehr wohl um mit Emotionen. Es ist wichtig, dass wir emotional voll entwickelte Menschen sind, um uns Krishna tatsächlich hinzugeben. In den Schritten finden wir so die geläuterten Emotionen eigentlich in dem Austausch mit Shri Krishna. Und das müssen wir hier auch schon üben. Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit jemandem über den Begriff Liebe. Wir haben die stärkste Kraft eigentlich. Diese Liebe ist wie ein Lichtstrahl, ein Suchstrahl, ein Suchlicht, das durch diese Welt läuft und sich und eigentlich Krishna sucht oder eine spirituelle Beziehung zu Devotees sucht, in der Krishna gepflegt wird. Aber sehr oft findet die Suchlicht nicht und bescheint dann ganz kurz irgendwelche materielle Objekte, um sich dann enttäuscht wieder zu lösen und weiterzusuchen. Sehr wichtig, dass wir dieses Liebe, gerade die Liebe, richtig verstehen und richtig ausnutzen. Wenn diese Liebe sich auf Menschen richtet, kann sie sich dann als Muttergefühl oder als
Vatergefühl manifestieren. Wenn es sich auf Menschenpartner sucht, aber mit einer anderen Schattierung, wird sie plötzlich zu Lust. Wenn sie sich auf die Armen richtet, wird sie zu Mitleid. Wenn sie sich auf Geld richtet, nicht das Suchlicht scheint kurz Geld an, dann kann es zu Gier werden, reflektiert werden. Aber diese reine ursprüngliche Liebe sucht immer wie ein Suchlicht. Ich weiß nicht, ob ihr das von eurer Vergangenheit und eurer Kindheit, wie Suchlichter findet man zum Beispiel, wenn an Grenzen findet man Suchlichter. Werden Leute, die Grenze illegal überqueren, dann gesucht. Suchaktionen, also auch Suchlichter. Wir haben alle ein Suchlicht. Hier ist der Scheinwerfer. Die Seele. Wir gehen raus in die Welt. Sucht, sucht, sucht. Bis wir dann die Möglichkeit haben, über Krishna zu hören. Dann ist sofort, dann ist es nice, wenn wir richtig darauf achten. Auch eingehen können, sind wir sofort sehr zufrieden. Wir haben schon mal gemerkt, im Kirtan zum Beispiel, da kommt so richtig eine schöne Emotion auf. Zufriedengestellt ist. Oder wenn wir einen guten Gemeinschaft haben mit Devotees und richtig sprechen können, sofort kommt so eine Emotion. Oh ja, das Suchlicht findet was. Boah, wer fündig wäre. Fündig. Wenn wir dann in Vrindavan vor Radhas Yamshunda stehen oder bald hier vor Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, dann werden wir auch versuchlich an den Lotusfüßen sein und dann nicht mehr zu bewegen. Gut. Manjula, please ask your question. Yeah. Not necessarily. Sometimes devotees need to take care of them, need to take care a little bit because circumstances have changed. They may not be so young any longer. They may have some needs to fulfill which are necessary for their spiritual advancement. Not necessarily, but it can well happen that a devotee, after trying for a long time, does give up the process that we have also seen. So it depends on the circumstances. It's very, very important for any devotee of us, I will just explain this shortly, to make a certain journey. When we begin in Krishna consciousness, our beginning point is boundless idealism. We think this is a society of pure devotees only, of lovers of God. Wonderful. We think after half a year of chanting the book, we will be pure devotees. Isn't it? We practically think when we live in Krishna consciousness, we will not live with two legs in the material world, but only with one leg. The other leg is already in the spiritual world. Idealism in itself. Devotees are idealists by nature. We believe that there is a spiritual world which we reach by our spiritual practice and to which we can make contact even now by living in this material world. Idealism. Idealism means to put ideals before practical consideration. My idealism took forms, humorous forms. In the winter I didn't dress, I didn't put shoes on, I just ran through the through the nature, and I thought I could change the world. And then something happens. We see it was wrong. And at this stage, this most critical stage in the life of a devotee, two roads become visible. One road is the road of compromise, and the second is the road of mature spiritual understanding. Mature. The turning point is called realism. Am I clear? This is where you start. It's very important for me. This is a very important discussion question. Idealism, realism. Two roads go from there. Here comes the young, I would say immature, beginner of spiritual life, and he sees, when he comes to this point, realism doesn't work like that. And now it's very important where he will go from here. Many go this road, the road of spiritual compromise. They think, well, let's be practical, it didn't work. Let us now turn to different paradigms. Paradigms means understanding. Second goes this way. He asked, for instance, just graphically, I make it like this. But pointed the right way. This is the road where you are mature. And a mature realist, you begin to understand, well, there are certain things which are real. The soul, maya, devotional service, shravanam, kirtanam, these are real. They also work. Medyutam, or ali, means but, I will maybe need to apply it in my life in a different way than I used to do when I was so young and so immature. It's very important that each devotee at this point here, when he sees something is going on in my life, I have not reached what I promised myself, about the subtlety, what I promised myself, what I expected. I've not reached it. So then, don't give it up. Don't throw the process out. But ask yourself, I need a more mature understanding of the process of spiritual life. And I need to work on it. The old system doesn't work any longer. It brought me up till here, and there are still things which are missing in my life. So then, sorry, pointing the wrong way this year. Anyways, this is just a graphical thing. This year means I understand. Let me first understand the real things in my life. I am a soul. There is Krishna. Ah, and there is the possibility to go back to Godhead. How do I apply it now? I have become a little older. I can't live with 40. Young Brahma, you're a Brahmachari, young Brahmacharinis in one room who start to snore at 10 o'clock, like strong warriors. I may need another, I just can't maybe sleep in the cold winter in a van, so just not working any longer. Ali, but I'm a devotee of the Lord. I am not the body, and I want to use this human form of life to go back home, back to Godhead. It's very important, naturally. So we must be careful also in our assessment heißt Beurteilung of others. Be very careful not to condemn them when they begin to act differently. You might like to discuss with them What are your motives? What is going on in your life? What are your understandings in your life? And if you find out maybe there's some non-spiritual understanding, and you know how to, you know, explain it spiritually, if you know the transcendental science, you might like to give them such help. Find this way. Many, here is the turning point where the real devotee shows up. What way will he go? That's the question. The real devotee who has been sufficiently purified, who is a devotee in his heart, will know, I go the path of mature realism. Or mature idealism, you could say both things. I would say mature idealism. Idealistic we will remain as devotees. Our ideal is, we have the highest ideal, nothing of this world is our ideal. It's a Krishna, the transcendental Lord. Thank you very much for the question. Do you understand my point, Manjulal? It's something to apply in your own life and also in the assessment of other devotees. You must be extremely careful at that time. We can inflict a lot of pain to other devotees when they don't, when they make some minor, some changes in their lives, and we think, well, what is this? We must be extremely careful, because then we can really hurt them. And they feel misunderstood and not wanted. Good. I want to end here. Ich möchte hier enden. Ich habe es auch in Englisch gesagt. Ich glaube, könnte da verstehen, das ist so eine detaillierte Frage, da muss man schon der Frage antworten. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi si go nitai ki jai, Gaur premanandi hari hari bo, Gaur premanandi hari hari bo.